Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da stellen wir zunächst Experimente in der Quantenwelt vor, die weit über Schrödingers legendäres Katzengedankenexperiment hinausgehen, blicken dann auf die Cavendish-Krise und gehen der Frage nach, warum Kolumbien nach dem Auftreten eines Pilzes auf Bananenplantagen einen nationalen Notstand ausgerufen hat, und schauen schließlich auf die Anfangsjahre von Jupiter und den ungewöhnlichen Kern dieses Gasriesens. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Die Quantenphysik hält Regeln bereit, die der Alltagswelt komplett widersprechen. Und das wohl bekannteste und prominenteste Sinnbild der Quantenwelt, das ist Schrödingers Katze, ein Gedankenexperiment, bei dem das Tier zugleich lebendig und zugleich tot ist. Aber es geht noch unglaublicher. Bei einem Experiment stießen Physiker auf etwas, das man als die Verwandten von Schrödingers Katze bezeichnen könnte. Einzelheiten von Frank Grotelüschen.
Seit 1935 geschlossene Box geöffnet. Schrödingers Katze ist eindeutig tot. So witzelte vor einiger Zeit der Postillon, ein Satireportal im Internet. Der Gag beweist, auch außerhalb der Physik hat es Schrödingers Katze zu einiger Berühmtheit gebracht.
Schrödingers Katze geht natürlich zurück auf Erwin Schrödinger, das war einer der Väter der Quantenmechanik.
Sagt Martin Ringbauer, Physiker an der Universität Innsbruck. 1935 hatte Erwin Schrödinger eine Idee, wie man die Merkwürdigkeiten der damals noch jungen Quantenmechanik veranschaulichen könnte, und zwar mit einem drastischen Beispiel.
Die Idee ist, eine Katze ist in einer Box und in der Box ist auch ein Atom, das eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, radioaktiv zu zerfallen. Und dann gibt es ein Gerät, das, falls das Atom zerfällt, dann wird Gift freigesetzt und dann stirbt die Katze leider.
Mit der Zeit gerät das radioaktive Atom in einen seltsamen Zustand. So wollen es die Regeln der Quantenphysik. Mathematisch gesehen befindet sich das Atom dann in einer Art Schwebezustand zwischen Zerfallensein und Nichtzerfallensein. Auf die Alltagswelt übertragen würde das bedeuten, dass auch die Katze in einem Schwebezustand wäre, ein Schweben zwischen tot und lebendig.
Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die Katze beides gleichzeitig ist. Sie ist weder tot noch lebendig noch beides gleichzeitig, sondern es ist ein neuartiger Zustand, der eben ein Quantenzustand ist. Sprich, solange man nicht hinschaut, bleibt dieser Quantenzustand erhalten. Wenn man nachschaut, wenn man eine Messung durchführt, dann findet man die Katze entweder im einen oder im anderen Zustand.
Klingt fast schon esoterisch, doch mittlerweile lassen sich diese Schwebezustände sogar technisch nutzen, etwa beim Quantencomputer. Anders als herkömmliche Computer rechnet der nicht mit Bits, also mit Nullen und Einsen, sondern mit Qubits, mit Schwebezuständen zwischen 0 und 1. Doch es blieb nicht bei Schrödingers Katze. Im Jahr 2001 stieß ein Physikteam auf einen nahen Verwandten.
Das ist der sogenannte Kompasszustand, wo man vier Möglichkeiten hat. Und diese vier Möglichkeiten sind genauso wie Nordost, Südwest, diese Hauptrichtungen vom Kompass ausgerichtet.
Ein Quantenschweben nicht zwischen zwei Zuständen wie bei Schrödingers Katze, also zwischen tot und lebendig, sondern zwischen vier. Bildlich gesprochen wäre eine Quantenkompassnadel irgendwie verschmiert und würde in alle vier Richtungen gleichzeitig zeigen, in Nord, Ost, Süd und West. Doch jüngst konnten Ringbauer und seine Kollegen noch einen draufsetzen, und zwar mit einem originellen Experiment.
Wir hatten eine Membran, das kann man sich als Trampolin vorstellen, das ungefähr ein Millimeter groß ist.
Auf diesem Mini-Trampolin ließen die Fachleute einzelne Lichtteilchen auf und ab hüpfen, einzelne Photonen.
Was passiert, wenn wir mit einem einzelnen Photon die Membran anstoßen, dann kurz warten, dann nochmal anstoßen? Da sind wir eben auf eine ganze Familie von Zuständen gestoßen.
Bei jedem dieser Photonenhüpfer geriet das Trampolin ins Schwingen, sodass sich die Schwingungen von aufeinanderfolgenden Hüpfern überlagerten. Und in eben diesen Überlagerungen haben die Fachleute eine neue Klasse von Quantenzuständen erkannt, im Fachjargon Hyperwürfel genannt. Ein Beispiel dafür ist ein 4D-Würfel, ein abstrakter Würfel, der nicht im dreidimensionalen Raum existiert, sondern im vierdimensionalen. Das Besondere ist nun, anders als bei Schrödingers Katze kann ein Quantenteilchen bei einem Hyperwürfel nicht nur zwei Zustände annehmen, sondern deutlich mehr.
Beim vierdimensionalen Würfel wären es dann schon ziemlich viele. Also da hat man 8 Zustände ganz außen und nahe der Mitte gibt es dann nochmal 8 Zustände. Das wird dann schon sehr kompliziert.
Klingt zunächst wie ein weiteres Absurdum der Quantenmechanik. Doch in Zukunft könnten die neuen Verwandten von Schrödingers Katze einen ganz praktischen Nutzen haben. Etwa bei der Entwicklung hochempfindlicher Magnetsensoren.
Die Motivation dahinter ist natürlich großteils aus der Medizin und aus der Materialforschung. Wenn man jetzt so etwas wie Magnetresonanztomographie hat oder Ströme im Gehirn messen will, braucht man sehr gute Magnetfeldsensoren. Das heißt, wenn man da an Genauigkeit gewinnen kann, kann man natürlich die Auflösung von solchen medizinischen Methoden verbessern.
Eine Forschungsrichtung, die das Team um Martin Ringbauer nun einschlagen will.
Kompass, Zustand und Hyperwürfel. Frank Rothelüschen hat Physiker besucht, die neue Quantenzustände aufgespürt haben. In Kolumbien wurde kürzlich ein nationaler Notstand ausgerufen. Der Auslöser dafür ist ein Fusarium-Pilz mit der Bezeichnung Tropical Race 4 oder kurz TR4. Dieser Pilz wurde im Juni auf Bananenplantagen im Nordosten des Landes entdeckt und in manchen Artikeln ist bereits die Rede von einer weltweiten Bananenkrise. Zu Recht? Und was steckt dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Fachjournalisten Lucian Haas. Lucian, muss man sich wirklich Sorgen um einen Kollaps des Weltmarktes für Bananen machen?
Ja, das wäre vielleicht etwas zu viel Alarmismus derzeit. Man kann nicht sagen, das Ende der Banane ist nah. Aber dieses Auftreten von TR4 in Kolumbien ist für die Bananenindustrie eigentlich ein echter Schock. Und wenn man das dort nämlich nicht aufhalten könnte in Lateinamerika, die Verbreitung dieses Pilzes, dann könnte es in ein paar Jahren wirklich heißen, es gibt deutlich weniger Bananen auf dem Weltmarkt.
Und was ist so gefährlich an diesem Pilz namens TR4?
Ja, TR4 kommt aus dem Boden, geht dann über die Wurzeln rein und verstopft die Gefäße von den Bananen und diese Pflanzen sterben dann einfach ab und produzieren halt nichts mehr. Und es gibt keine wirksamen Fungizide, mit denen man das aufhalten könnte. Die einzige Lösung ist, man muss Pflanzen haben, die von sich aus eine natürliche Resistenz dagegen haben. Und nun ist auf den Bananenplantagen wächst Cavendish als Sorte. Das ist die wichtigste Sorte weltweit. 50% der Weltproduktion und mehr als 90% der exportierten Bananen sind Cavendish. Aber Cavendish hat keine Resistenz gegen TR4, ist dem also diesem Pilz heillos ausgeliefert.
Und was macht diese Cavendish-Banane oder dieser Sorte so attraktiv gegenüber den anderen?
Ja, die ist groß, die ist schmackhaft, die liefert viel Ertrag, die lässt sich gut transportieren, grün ernten und so dann verschiffen. Und vor allem, sie ist resistent gegen eine andere Variante eines solches Fusarium-Pilzes, der ist bekannt als TR1. Und der TR1 war schon einmal so ein schwarzes Kapitel in der Geschichte der Bananenindustrie.
Und jetzt TR4, da haben wir 2 und 3 übersprungen, aber auf jeden Fall ein neuer Pilz.
Ja, TR4 ist ein neuer Pilz und das Besondere ist, der ist mit TR1 verwandt. Und als TR1 damals auftrat, das war in den 50er Jahren, da gab es auch eine besondere Sorte, die hieß Gros Michel und die wurde hauptsächlich angebaut. Die wurde dann aber von TR1 wirklich dahin gerafft. Und die Bananenindustrie hat sich nur gerettet, indem sie eine andere Sorte fand, in diesem Fall Cavendish. Die war nämlich gegen TR1 resistent und haben sie gesagt, dann bauen wir die halt massenhaft an. Das wird jetzt gemacht. Allerdings, jetzt wiederholt sich die Geschichte, wir haben quasi diese TR4-Krankheit ist eine sogenannte Panama-Krankheit, das war TR1 und das ist jetzt Panama-Krankheit 2.0.
Und wie kann man TR4 überwinden, indem man eine neue Sorte nimmt oder gibt es auch noch andere Wege und Ansatzmöglichkeiten?
Na, jetzt erst einmal muss man versuchen, die Pilzverbreitung so gut wie möglich aufzuhalten. Dafür werden Quarantänezonen eingerichtet, es werden vielleicht ganze Plantagen gesperrt, die werden gerodet, abgeflemmt und da kann man auch jahrelang in diesen Böden nichts mehr anbauen, weil der Pilz einfach im Boden drin sitzt. Und die andere Lösung ist dann natürlich wirklich versuchen, resistente Sorten zu finden oder zu züchten. Aber das ist gar nicht so leicht.
Was kann man nun machen? Eine neue resistente Sorte züchten oder kann man auf andere Sorten übergehen?
Man muss die anderen Sorten vielleicht erst finden. Nun, von diesen schmackhaften, essbaren Bananen gibt es gar nicht so viele, sondern man muss jetzt quasi in die Wildnis gehen und suchen, finden wir noch andere Bananen, die wir in irgendeiner Weise einkreuzen könnten in unsere normalen Essbananen, die wir schon haben. Nur ist das mit dem Kreuzen und der Züchtung gar nicht so leicht, denn die Bananen selber, die werden als sogenannte Stecklinge vegetativ vermehrt. Die werden gar nicht mit Samen hochgezogen. Mhm. Und damit ist im Grunde jede Bananenplantage, da wachsen nur Bananenklone voneinander. Wenn dann einer betroffen ist vom Pilz, sind dann gleich alle anderen auch gefährdet. Und hier eine wilde Bananenpflanze zu finden, die zum einen so eine Resistenz gegen TR4 hat und dann diese Resistenz auch noch wieder in unsere normale Banane hineinzüchten zu können, das wird ganz schön schwierig.
Gibt es denn schon Ansätze oder mögliche Erfolge oder Hinweise darauf, dass man einen Weg gefunden hat gegen TR4?
einen direkten Weg nicht. In Honduras, da wird das schon länger gesucht nach solchen Sorten. Da hat man erste Sorten gefunden, die wirklich TR4-resistent sind, aber die schmecken nicht und die liefern nicht genug Ertrag und sind damit landwirtschaftlich zumindest noch nicht interessant. Eine andere Lösung wird in Australien angedacht. Da hat man es geschafft, Cavendish-Bananen gentechnisch so zu verändern, dass sie gegen TR4-resistent sind. Aber man kann sich ja vorstellen, eine Genbanane, wer will das wirklich kaufen, wer will das wirklich essen? Ob das die Lösung für die Industrie ist, das stellt sich hier die Frage.
Die Cavendish-Krise, warum Kolumbien nach dem Auftreten eines Pilzes auf Bananenplantagen einen nationalen Notstand ausgerufen hat, das waren Informationen und Hintergründe von meinem Kollegen Lucian Haas. Vor 4,5 Milliarden Jahren formte sich in einem Seitenarm der Milchstraße die Sonne und unser Planetensystem. Und der größte unter den jungen Planeten, das war Jupiter, wie wir heute sagen, 300 Mal so massereich wie die Erde. Experten haben nun Hinweise gefunden, dass der Gasriese in seinen Anfangstagen durch einen kaum vorstellbaren Einschlag erschüttert wurde. Details von Karl Urban.
Gasriesen wie der Jupiter sind ein Mysterium. Umgeben von undurchdringbaren Wolkenschichten ist ihr Inneres für gewöhnliche Kameras unsichtbar. Die NASA-Raumsonde Juno umkreist den Jupiter nun seit 3 Jahren. Schon nach den ersten 2 Orbits nahmen Physiker um Ravid Hellet von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich eine Bestandsaufnahme des Inneren des Gasriesen vor.
Vor der Juno-Mission wussten wir, dass Jupiter hauptsächlich aus Wasserstoff, Helium und einigen schweren Elementen besteht. Wir wussten nicht, wie viel schwere Elemente genau, und wir wussten ebenso wenig, ob es einen Kern gibt oder gar keinen. Das war nicht klar.
Die Art und Weise, mit der das Radiosignal der Sonde auf dem Weg zur Erde durch die Schwerkraft des Planeten abgelenkt wird, lässt Rückschlüsse auf den inneren Aufbau des Jupiters zu. Die letzten derartigen Messungen stammten noch von den Raumsonden Pioneer und Voyager und waren sehr ungenau. Das Ergebnis von Juno war entsprechend mit Spannung erwartet worden und überrascht die Forscher. Jupiter besitzt keinen klar abgegrenzten Kern. Vielmehr gibt es einen schwammigen Bereich zwischen der äußeren Zone aus leichten Gasen und dem zunehmend massiven Zentrum, das die Hälfte des Jupiters ausfüllt. Die theoretische Astrophysikerin und ihre Kollegen versuchten, die Entstehung des Jupiters mit Rechenmodellen nachzuvollziehen. Ihre Idee? Vielleicht ist ein gigantischer Planet in den Gasriesen eingedrungen und mit seinem ursprünglich kompakten Kern zusammengestoßen. Einige 10.000 Planeten verschiedener Größen ließen sie in ihren Computermodellen jeweils mit dem jungen Jupiter kollidieren, um seinen kompakten Kern durcheinander zu wirbeln.
Offenbar brauchen wir einen ziemlich großen Körper, der rund 10-mal so schwer ist wie die Erde. Dieser Impaktor muss frontal mit dem Jupiter zusammenstoßen, damit er wirklich tief in ihn eindringt, seinen Kern durcheinander bringen und irgendwie erodieren kann.
Während sich der Jupiterkern in diesem Szenario auf 30.000 Grad Celsius aufheizt, wären die äußeren Schichten des Gasriesen weitgehend unbeeinflusst geblieben. Da so ein Einschlag nur in der Entstehungszeit des Planetensystems wahrscheinlich war, als viele Planetenembryos um die junge Sonne kreisten und den Gasriesen gelegentlich in die Quere kamen, musste Ravid Hellet nun die Zeit danach schlüssig erklären. Wie kann sich der gut durchmischte Kern des Jupiters seither gehalten haben über die letzten 4,5 Milliarden Jahre?
Wir haben die zeitliche Entwicklung unter verschiedenen Annahmen modelliert, denn in der theoretischen Astrophysik sind wir nun mal nicht sonderlich exakt eingegrenzt. Wir fanden dabei verschiedene Szenarien, in denen sich der durchmischte Jupiterkern seit seiner Entstehung gehalten haben kann.
Die simulierten Ergebnisse sind noch kein Beweis dafür, dass Jupiters Inneres wirklich Zeuge eines planetaren Frontalzusammenstoßes geworden ist. Allerdings gibt es noch andere Hinweise auf solch gewaltige Einschläge. Die Rotationsachse des Uranus etwa ist um 90 Grad zur Sonne gekippt. Auch er dürfte durch eine Kollision in diese Schieflage geraten sein. Auch am Jupiter ist die ungemütliche Vergangenheit des Planetensystems also wohl bis heute erkennbar.
Rätselhafter Gasriese Karl Urban über den Kern des Jupiter, dessen Entstehung Astrophysikern Rätsel aufgibt. Es ist noch nicht lange her, da kam heraus, in China gibt es neue Quellen für einen Fluorchlorkohlenwasserstoff, der nach dem Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht längst verboten ist. Aufgespürt wurde der Stoff von Wissenschaftlern, die ein globales Luftmessnetz betreiben. Und dieselben Forscher liefern jetzt wieder Zündstoff und wieder gerät China dabei ins Visier. Diesmal, so berichtet Volker Mrazek, geht es um ein hochwirksames Treibhausgas.
Der Stoff, um den es geht, heißt Octafluorcyclobutan. Selbst Chemiker benutzen aber lieber die Abkürzung F318 aus dem Katalog fluorhaltiger technischer Verbindungen. Es ist ein Gas, das aus Industrieprozessen entweicht, wenn man es nicht auffängt. Über 40 Forscher haben jetzt die jüngsten Luftmessdaten über F318 zusammengetragen und ausgewertet, darunter auch der Umweltwissenschaftler Stefan Reimann von der EMPA, dem großen Schweizer Zentrum für Materialforschung und Prüfung.
Wir messen diese Substanz an verschiedenen Stationen auf der Welt, unter anderem auch auf dem Jungfraujoch. Alle Stationen zeigen einen ziemlich einheitlichen Anstieg von ungefähr 4% pro Jahr.
Das Problem dabei, F318 zählt zu den sogenannten F-Gasen mit vielen Fluoratomen im Molekül. Dadurch ist es nicht nur strahlungswirksam, sondern auch äußerst stabil. Bis F318 in der Atmosphäre abgebaut ist, vergehen statistisch gesehen 1400 bis über 3000 Jahre. Die Substanz ist im Pariser Klimaschutzabkommen geregelt. Die Vertragsstaaten melden daher ihre Emissionen. Doch die jetzt gemessenen Mengen sind offenbar viel höher als das, was auf dem Papier steht.
Das sind ungefähr 2000 Tonnen, die wir hier sehen pro Jahr in den letzten paar Jahren. Und das geht einher mit einer erheblichen Steigerung der Emissionen dieser Substanz. Und wenn man bedenkt, dass diese Substanz eine Lebensdauer von über 1000 Jahren hat, dann ist das sicher etwas, was man beachten muss.
2000 Tonnen pro Jahr, das klingt nicht sonderlich beeindruckend. Doch weil F318 so ein enormes Erwärmungspotenzial besitzt, ist diese Menge laut der neuen Studie mit etwa 20 Millionen Tonnen CO2 gleichzusetzen. Zum globalen Messnetz der Forscher zählen insgesamt 12 Stationen. Wenn dort Luftmassen mit F318 ankommen, muss man herausfinden, woher sie stammen. Das gelingt Stefan Reimann und seinen Kollegen durch den Abgleich mit vorausgegangenen Wetteraufzeichnungen.
Nun haben wir mit Hilfe unserer Station festgestellt, dass ein großer Teil von diesen Substanzen, knapp 40%, in den letzten paar Jahren aus dem Osten von China emittiert wird.
Es gibt bekannte Anwendungen für F318 in der Halbleiter- und Elektronikindustrie. Doch daher stammt das Treibhausgas wahrscheinlich nicht. Dafür sprechen niedrige Emissionen an Standorten mit starker Halbleiterindustrie wie Südkorea, Japan und Taiwan. Die Forscher hegen einen anderen Verdacht. Demnach entweicht F318 wohl vor allem bei der Produktion von Polytetrafluorethylen oder PTFE, besser bekannt als Teflon. Damit werden Bratpfannen beschichtet und Funktionstextilien ausgerüstet.
Bei dieser PTFE- oder Teflon-Herstellung kann es passieren, dass dieses Gas, dieses F318, als Nebenprodukt produziert wird. Teflon wird auch in anderen Gegenden der Welt hergestellt, also auch in Europa oder Amerika. Dort sehen wir interessanterweise sehr wenige Emissionen. Da ist die Best Practice, dass alle Nebenprodukte verbrannt werden, also zerstört werden, bevor sie in die Atmosphäre gelangen.
In China dagegen scheint das keine gängige Praxis zu sein. Der zweitgrößte Teflonhersteller dort habe das bestätigt, heißt es in der neuen Studie. Und nirgendwo wird so viel PTFE produziert wie in China. Das Land deckt mehr als die Hälfte des Weltmarkts ab. Weitere nennenswerte Quellen von F318 haben die Analytiker auch noch in Russland und in Indien ausgemacht. Diese Emissionen seien ebenfalls viel höher als bisher berichtet. Es wäre also keine Überraschung, wenn F318 in Kürze zum Dringlichkeitsfall für die internationale Klimapolitik erklärt wird.
Neuer Fall für die Klimadetektive. Messanalytiker melden steigende Emissionen des potenten Treibhausgases F318. Ein Beitrag von Volker Masek. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Piotr Heller.
Die Spuren eines massiven kosmischen Ereignisses haben letzte Woche die Erde erreicht. Es könnte sich um die Begegnung eines Neutronensterns mit einem schwarzen Loch gehandelt haben. Vor 900 Millionen Jahren hat das Schwarze Loch diesen extrem dichten Stern verschluckt. Ein Ereignis, das Erschütterungen der Raumzeit hervorgerufen hat. Sogenannte Gravitationswellen. Diese Gravitationswellen haben letzte Woche die Erde erreicht. Um genau zu sein, erreichten sie spezielle Detektoren in den USA und Italien. Ein Forscher, der am amerikanischen Gravitationswellendetektor LIGO arbeitet, schreibt heute auf einem NASA-Portal, dass die Messungen der Geräte höchstwahrscheinlich auf die Kollision eines Neutronensterns mit einem schwarzen Loch hindeuten. Es wäre die erste Beobachtung dieser Art. Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Es besteht nämlich auch die, wenn auch sehr unwahrscheinliche Möglichkeit, dass es sich um die Kollision eines schweren und eines sehr leichten schwarzen Lochs gehandelt hat.
Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo hat sich nach Südwesten ausgebreitet.
Das Gesundheitsministerium des Landes meldet einen Fall in der von Milizen kontrollierten Stadt Walikale. Der Ort liegt über 220 Kilometer südwestlich von den am meisten betroffenen Städten an der Grenze zu Uganda. Die Behörden bestätigten auch einen Fall weiter südlich im Land, über den Ende letzter Woche berichtet wurde. Am Donnerstag hatte Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU den betroffenen Provinzen 50 Millionen Euro zur Bekämpfung der Krankheit in Aussicht gestellt.
Eine flexible Ventilsteuerung soll Benzin sparen.
In Motoren sorgen Ventile dafür, dass Abgase entweichen und frische Luft in die Zylinder strömen kann. Diese Ventile werden heute noch im Prinzip von einer Nockenwelle gesteuert. Also von einem mechanischen Stab, der sich dreht und die Ventile öffnet oder schließt. Schweizer Ingenieure haben nun ein alternatives Konzept vorgestellt. Sie haben jedes Ventil mit einer elektrohydraulischen Steuerung ausgestattet. So können sie die Luftzufuhr jedes Zylinders einzeln und präzise einstellen. Mehrere Monate haben sie ihr Konzept auf einem Serienmotor getestet. In der Mototechnischen Zeitschrift schreiben sie, dass es im Vergleich zur herkömmlichen Ventilsteuerung bis zu 20% des Kraftstoffs sparen könnte.
Viele Eltern in den USA wollen, dass ihr Kinderarzt nur geimpfte Patienten empfängt.
Das geht aus einer Befragung von über 2000 Eltern hervor, die die University of Michigan durchgeführt hat. Über 40% von ihnen gaben an, dass sie wahrscheinlich die Arztpraxis wechseln würden, sollten dort auch Kinder behandelt werden, deren Eltern sich gegen die empfohlenen Impfungen entscheiden. Kinder, die etwa nicht gegen Masern oder Keuchhusten geimpft sind, stellen ein Risiko für andere Patienten dar. Gefährdet sind vor allem Säuglinge, die selbst noch zu jung für die Impfungen sind, sowie Schwangere.
Bioingenieure wollen die Folgen von Herzinfarkten abmildern.
Bei einem Herzinfarkt werden auch Teile des Herzmuskels geschädigt, weil sie nicht genug Sauerstoff bekommen. Der Schaden ist dabei nicht nur auf die Muskelzellen begrenzt, bei denen der tatsächliche Sauerstoffmangel herrscht. Denn diese Zellen senden Signale an ihre Nachbarn, die dadurch auch zerstört werden. US-Forscher beschreiben im Journal of the American Heart Association nun ein Molekül, das diesen Prozess stoppt. Mit Mäuseherzen konnten sie zeigen, dass der Wirkstoff selbst dann Herzschäden reduziert, wenn er 20 Minuten nach dem Infarkt verabreicht wird. Derzeit suchen die Wissenschaftler einen geeigneten Weg, das Medikament Menschen zu verabreichen. Danach könnten sie mit den ersten klinischen Studien beginnen. Das Molekül an sich ist den Forschern schon länger bekannt. Sie haben eine ähnliche Form davon bereits vor 10 Jahren studiert. Damals bemerkten sie, dass es Eigenschaften hat, die die Wundheilung beschleunigen. Dieser damals entdeckte Wirkstoff befindet sich gerade in der sogenannten Phase-3-Studie, heißt es in einer Pressemitteilung. Es handelt sich dabei um die letzte Studie, bevor das Medikament zugelassen werden kann.
Sternzeit, 19. August. Bernhard Schmidt statt Richard Shaw. Nahe der Hamburger Sternwarte verläuft ein Fuß- und Radweg, der seit den 50er Jahren nach dem Astronomen Richard Shaw benannt ist. Ende März hat die Versammlung des Bezirks Bergedorf beschlossen, die Shaw-Höhe in Bernhard-Schmidt-Höhe umzubenennen. Zwar war der langjährige Direktor der Sternwarte, wie es in einer Stellungnahme der Arbeitsstelle für Universitätsgeschichte heißt, kein Nationalsozialist, aber er schreckte nicht davor zurück, die ihm verhasste Astrologie wie auch einzelne Astrologen mit den Mitteln der NS-Diktatur zu bekämpfen. Einerseits hat Richard Shaw verfolgten Wissenschaftlern Unterschlupf gewährt, andererseits forderte er nach den Bücherverbrennungen 1933 die Säuberungen auch auf den astrologischen Schund auszuweiten. Richard Shaw ließ vielfach Vorträge von Astrologen bespitzeln, etwa durch seinen Mitarbeiter Johannes Laring. In einem Schreiben an die Gestapo heißt es, es ergibt sich daraus, dass man nicht scharf genug gegen diese Volksschädlinge vorgehen kann. Mindestens 5 Astrologen wurden überwacht, Alfred Witte nahm sich aus Angst vor Verhaftung 1941 das Leben. Wilhelm Wulff wurde im selben Jahr in einem Konzentrationslager inhaftiert, hat die NS-Zeit aber überlebt. Über die weiteren Lebenswege der drei anderen ist nichts bekannt. Nun wird der Weg nahe der Sternwarte nach einem Hamburger Teleskopkonstrukteur benannt. Eine Informationstafel soll erklären, warum aus der Schorr die Bernhard-Schmidt-Höhe wird.
Die Mietpreisbremse soll verlängert werden. Über die Miet- und Wohnbeschlüsse der Großen Koalition informiert sie Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Und das war Forschung aktuell heute mit Uli Blumenthal.